Was Vermieter über die Klimawende denken. Die Neuauflage des DI Vermieter Reports zeigt, wie weit der Weg zur Klimaneutralität noch ist. Darüber hinaus gibt der Report Einblicke in die Motivation der Vermieter, ihre Zufriedenheit und die finanzielle Situation. Unser Thema heute in der 1a Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Was ist der Hintergrund des DI Vermieter Reports? Was lässt sich über den typischen Vermieter sagen? Was ist die Motivation für den Kauf einer vermieteten Immobilie? Wie ist die Vermögenssituation der Vermieter? Wie zufrieden sind Vermieter? Wie stehen private Vermieter zur energetischen Sanierung? Was folgert man daraus dann wohl für die Klimaziele der Bundesregierung? Und was bedeutet das alles für private Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute sprechen wir über politische Lieblingsthemen wie zum Beispiel den Klimawandel und das Ganze in der hochkapitalistischen Kombination mit dem Vermieter. Das muss sein. Und da gibt es nämlich einen neuen Report. Und Report hört sich erstmal so englisch an, tatsächlich ist aber jede Menge Wissenschaft drin. Und damit wir es allgemein zugänglich machen, das Ganze mehr interpretieren und auch die Alpha-Tests verstehen, die da zur Anwendung kommen in den Regressionsanalysen und all dem ganzen Statistikzeug, das da drin steckt, brauchen wir ihn, unseren Wissenschaftler, den allseits beliebten, weltbekannten und berühmten, manchmal auch berüchtigt, je nachdem, auf welcher Seite des Spektrums er sich gerade aufhält. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Also, es geht also um den DI-Vermieter-Report oder Report, ich weiß gar nicht, Vermieter-Report, da muss man so mittendrin auf Englisch umschalten.
Oder der Vermieter-Report.
Vermieter-Report. Ja, okay, solange es kein Vermieter-Rapport ist. Aber genau, der DI-Vermieter-Report oder Report oder wie immer, darum geht's. Vielleicht kannst du einmal was zum Hintergrund sagen. Was ist das eigentlich?
Ja, das ist zum zweiten Mal jetzt herausgekommen. Wir machen das in Kombination mit Deutschlandimmobilien. Das ist eine jährliche Befragung privater Vermieter, privater Kleinvermieter rund um alle Themen des Immobilienmarktes und natürlich vor allen Dingen rund um das Thema vermietetes Eigentum. Wir befragen da 1000 Vermieter und die Motivation, so einen Report aufzusetzen, war einfach, dass wir gesagt haben, das ist eine sehr, sehr wichtige Vermietergruppe. Ja, das ist mit Abstand die größte Vermietergruppe in Deutschland, rund 2/3 des Mietwohnungsangebots entfallen auf diese privaten Kleinvermieter. Aber man weiß eigentlich relativ wenig über diese Gruppe. Und die ist eben sehr, sehr heterogen, was die Einkommen angeht und viele andere Dinge angeht. Aber wir wollten eben mal genauer wissen, was für Einstellungen haben die denn? Was für Strategien haben die denn? Wie stellen die sich auf? Und um da mehr zu erfahren, haben wir diese Befragung aufgesetzt. Und ja, es ist jetzt, wie gesagt, das zweite Mal. Und ich denke, wir werden auch auf jeden Fall ein drittes und viertes Mal sehen.
Sehr gut. Und dann schreibt ihr Klimawende drüber und dann haben wir auch den Bass, den es braucht. Dann ist es interessant, oder?
Naja, man lernt ja mit der Zeit, ne? Und man weiß, aber das Thema Klimawende spielt natürlich schon eine Rolle. Das ist ganz klar. Das befragen wir auch regelmäßig dann. Wie sieht's denn aus mit der energetischen Sanierung? Wie sieht das aus mit den Investitionen, die da geplant sind? Also das ist immer schon auch ein Thema, aber es ist nicht das einzige Thema, das ist richtig.
Okay, dann lass ihn uns mal strukturieren oder strukturiert anschauen, den typischen Vermieter. Wie kann man den, das ist ja dann sozusagen das possierliche Tierchen eurer Studie und der Durchschnittshörer unseres Podcasts. Also wie gut kennt ihr unsere Hörer, den Vermieter, den typischen Vermieter?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, dass unsere Hörer nicht unbedingt die typischen Vermieter sind, würde ich jetzt mal in den Raum stellen. Was für uns aber schon mal gut ist, wir haben das jetzt das zweite Mal gemacht und es zeigt sich, dass diese soziodemografische Struktur der Vermieter relativ robust ist, ne? Also das heißt, wir treffen das schon irgendwo. Aber der durchschnittliche Vermieter ist eben über 55 Jahre alt, also 55% sind über 55, sind schon lange dabei, also 66% vermieten schon mehr als 10 Jahre. Und der Großteil hat eben eine Wohnung, ne? 55% haben eine Wohnung, 19% haben zwei Wohnungen und nur 2,6% haben mehr als 11 Wohnungen. Ne? Also das heißt, das ist wirklich ein sehr kleinteiliger Markt. Diese größeren Vermieter, wie wir sie zum Beispiel unter den Immobilienfreunden finden, ja, das, ich glaube, da kommt man unter 11 Wohnungen jetzt nicht unbedingt rein. Also das ist tatsächlich eine kleine Gruppe tatsächlich. Und gerade mal 0,4% der Befragten, die haben mehr als 50 Wohnungen. Ja? Also das ist wirklich eine ganz kleine Gruppe. Und was wir eben auch sehen, die Einnahmen sind natürlich entsprechend gering. Ja? Also das heißt, der Großteil, 56%, haben weniger als 10.000 Euro Brutto-Mieteinnahmen pro Jahr. Klar, wenn ich eine Wohnung habe, ist es wahrscheinlich, dass ich unter 10.000 Euro liege. Und nur 7% haben mehr als 40.000 Euro. Also, ja, ist wirklich Kleinvermietung, ist das Typische. Und älter.
Genau, typisch ist in diesem Fall sozusagen gleichzusetzen mit durchschnittlich.
Ja, genau. Genau. Also was trifft quasi für die meisten zu? Ne? So ist das zu interpretieren. Typisch ist keine ordentlich fundierte statistische Zahl.
Ach, sieh an. Und das hauen wir hier einfach so raus, der typische Vermieter, und dann können wir das gar nicht fundieren. Also dann sagt.
Aber deswegen sage ich hier die Prozentzahlen dazu, damit man sich da eine Vorstellung machen kann. Aber was man daraus schon entnehmen kann, also der junge Vermieter mit vielen Wohnungen, der ist eher selten.
Na gut. Aber sie sind alle hier, insofern ist nicht schlimm. Was ist die Motivation für den Kauf einer vermieteten Immobilie? Also wenn du sagst, sie sind über 55% sind über 55, das ist ja leicht zu merken, dann hat das wahrscheinlich was mit Altersvorsorge zu tun, wobei bei so wenig Brutto-Mieteinnahmen, da weiß ich nicht genau, ob das dann dazu geeignet ist, für die Rente zu sorgen, oder? Sag mal, was ist die Motivation?
Also Altersvorsorge ist schon mal nicht schlecht. 58% und damit die meisten sagen, das ist ein Stück der Altersvorsorge. Ich finde, man muss ja immer auch berücksichtigen, es sind ja nicht nur die laufenden Mieteinnahmen, sondern es ist natürlich auch die Möglichkeit, die Immobilie dann zu verkaufen, um damit dann seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder vielleicht nochmal selber eine Immobilie zu kaufen. Also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Der zweitmeistgenannte Grund, also 54%, also mehrfach Antworten waren möglich, ist dann die zusätzliche Einkommensquelle. Ja, also das heißt wirklich ein zusätzlicher Cashflow. Dann kommt ein Argument, was natürlich auch damit verwandt ist, Immobilien als sichere Kapitalanlage. Das sagen 40% und 32% sagen Erhalt von Familienbesitz. Ja. Danach wird es dann ein bisschen weniger. Da kommt noch als fünftmeistgenannter Grund steuerliche Vorteile, ja, also quasi als Steuerprodukt gesehen. Aber interessant ist, 15% sagen auch, es ist einfach Zufall. Ja, es sind zufällige Umstände. Also das kann ja zum Beispiel sein, dass man eigentlich eine selbstgenutzte Immobilie hatte, aber dann umziehen musste, die Immobilie vielleicht nicht verkaufen möchte. Oder dass man so eine Immobilie geerbt hat. Das ist auch eine Möglichkeit. Also da gibt es durchaus noch einige Gründe, warum man zu Immobilienbesitz kommen kann, ohne dass das jetzt wirklich geplant ist. Aber Altersvorsorge und der Wunsch nach zusätzlichen Einnahmen, das sind eben die Hauptgründe.
Für den Kauf einer vermieteten Immobilie.
Für den Kauf einer vermieteten Immobilie, genau.
Okay, und dann ist ja die Frage, das ist ja die Kontrollfrage sozusagen, wie zufrieden sind Vermieter? Das heißt, wie sehr können sie das, was sie als Hauptgrund angeben, denn hinterher auch mit ihrem Kauf realisieren?
Also vielleicht vorweg noch, was wir auch gefragt haben, wie sich denn das Vermögen der Vermieter zusammensetzt. Das hat vielleicht dann auch nachher mit der Zufriedenheit zu tun. Das ist nämlich durchaus ja spannend, ist derjenige, der eben nur vermietete Immobilien hat oder diversifizieren tatsächlich auch private Vermieter, das steht ja dahinter. Und tatsächlich, wenn man jetzt diesen typischen Fall hier nochmal nimmt, also den durchschnittlichen Fall, dann stellt man fest, der Großteil des Vermögens ist tatsächlich in der selbstgenutzten Wohnimmobilie. Die macht 35% aus und die vermietete Immobilie macht 30% aus. Und dann kommen Finanzanlagen noch und andere liquide Assets, das sind so 27%. Also durchaus eine Verteilung, und wir stellen auch fest, auch diejenigen, die ein bisschen mehr investiert haben in vermietete Immobilien, die haben trotzdem immer noch auch substanziell Finanzanlagen. Also sind da durchaus nicht nur auf Immobilien aus. So, aber jetzt zu deiner Frage mit der Zufriedenheit der Vermieter. Da erkennen wir eigentlich schon seit dem letzten Jahr, dass es da einen großen Unterschied gibt. Also generell sind Vermieter zufrieden, was ja auch schön ist. Ja, also wir fragen hier letztlich oder können hier so eine Punkteskala aufmachen, die geht von minus 50 bis plus 50. Und in diesem Jahr ist die Zufriedenheit beim Wert von 32, ist nochmal ein bisschen gestiegen gegenüber 29 im letzten Jahr. Also Vermieter sind grundsätzlich zufrieden. Unzufrieden sind sie aber tatsächlich mit der Wohnungspolitik. Die Wohnungspolitik lag im letzten Jahr bei minus 12 und ist jetzt bei minus 10. Ja, also man ist ein bisschen besser auf die Wohnungspolitik zu sprechen, aber das ist immer noch eine relativ große Unzufriedenheit. Man muss sagen, dass diese Befragung jetzt war, bevor tatsächlich die Mietpreisbremse verlängert wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht doch auch noch ein bisschen unzufriedener damit sind, nachdem jetzt die Mietpreisbremse auch von der neuen Regierung umgesetzt wurde, zumal ja dann eben diese Diskussionen auch noch darum waren, die möglicherweise auf jüngere Immobilien auch anzuwenden. Also das kann sicherlich auch nochmal einen Effekt haben.
Okay, dann kommen wir jetzt zu einem anderen Politikfeld, nämlich dem Thema, du ahnst es, Trommelwirbel, wir haben es auch im Titel, es geht um die energetische Sanierung. Wie ist da so die grundsätzliche Haltung? Wie lange dauert das eigentlich, wenn ich an so einer Befragung teilnehme?
Wie lange du, ich glaube, 15 Minuten schaffen die meisten.
Crazy. Das heißt, und dann kriege ich ein Stück Kuchen von euch, oder?
Naja, wir arbeiten da mit einem Dienstleister zusammen. Das sind Online-Befragungen. Und ich glaube, wenn du dann häufig an solchen Sachen teilnimmst, dann kriegst du irgendwann einen Gutschein oder kannst an Gewinnspielen teilnehmen oder sowas.
Na gut, da scheinen die privaten Vermieter ja noch eine Menge Zeit zu haben.
Das spricht natürlich auch dafür, dass wir wahrscheinlich die so ganz Vermögenden mit dieser Befragung auch nicht unbedingt einbeziehen. Also wer 50 Immobilien sein eigen nennt, den kannst du wahrscheinlich nicht unbedingt mit einem Amazon-Gutschein über 10 Euro motivieren.
Möglicherweise auch doch. Man weiß es ja nicht. Das sind ja dann vielleicht ganz besonders sparsame Menschen. Okay, aber kommen wir zur energetischen Sanierung. Wie ist die grundsätzliche Haltung der für privaten Vermieter dazu?
Also das ist ja ein Dauerthema. Ne? Wir haben es auch im Podcast schon häufiger gemacht. Hauke redet immer wieder gerne darüber.
Oh ja, aber wir haben also gesagt, inhaltlich reden wir nicht mehr drüber. Nur noch Maßnahmen.
Naja, also wir müssen inhaltlich drüber reden. Und was sich zeigt, die Mehrheit der Vermieter hat schon energetische Maßnahmen durchgeführt. 53% haben insgesamt schon in irgendeiner Form Maßnahmen durchgeführt. Die meisten den Heizungstausch, das ist mit 31% der häufigste Grund. Größere Maßnahmen sind deutlich weniger verbreitet, also komplett Sanierung oder eben die Dämmung der Außenfassade oder ähnliches. So, aber was wir uns natürlich immer auch anschauen, ist, was denn die Gründe für oder gegen eine Sanierung sind. Also wie sieht das eigentlich aus? Man will ja abtesten letztlich die Bereitschaft privater Vermieter, hier tatsächlich auch in die Sanierung zu investieren. Und das ist ganz interessant, es sagen immerhin 65%, naja, wir machen das nicht, weil wir keine Dringlichkeit sehen für das Thema. Ja, also das heißt, die sagen, entweder die Wohnung, das wissen wir natürlich nicht genau, entweder die Wohnung ist schon sehr gut saniert oder sie ist halt relativ neu. Allerdings 65% ist halt relativ hoch. Ja, also das ist deutlich mehr, als wir so anhand der Entwicklung der Marktdaten erwarten würden. Wir sagen eigentlich schon, mindestens 40% müssten eigentlich saniert werden. So, und dann gibt es aber eben auch noch als wesentlichen Punkt, und ich glaube, das wird auch in der öffentlichen Debatte oft unterschätzt, da sagen 22%, dass die Mieterpräferenzen das nicht erfordern, beziehungsweise dem vielleicht entgegensprechen. Also das heißt, die Mieter wollen das oftmals gar nicht. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil natürlich aus Sicht der Mieter eine energetische Sanierung oftmals mit, ja, erstens natürlich mit Aufwand verbunden ist. Es wird ja unkomfortabler, dort zu wohnen, oder man kann gar nicht mehr dort wohnen. Und zweitens bedeutet das natürlich auch eine Mieterhöhung, und die Mieterhöhung rechnet sich meistens nicht gegenüber der Energieeinsparung. Das heißt, für die meisten Mieter ist es einfach mit einem Zusatzkosten verbunden. Von daher ist das schon ein gewichtiger Punkt. Und in dem Kontext natürlich auch 20% sagen, der Kostenaufwand ist einfach sehr hoch. Und da muss man einfach sehen, die Kosten sind ja auch deutlich gestiegen in den letzten Jahren. So, und auf der anderen Seite, was spricht dafür? Das, was die meisten motiviert, tatsächlich zu investieren, ist einerseits langfristige Energieeinsparungen, das ist 54%. Und das ist durchaus interessant, auch vor dem Hintergrund, was ich gesagt habe, dass es natürlich Mieter gibt, die dagegen sind. Es gibt auch bei den Mietern welche, die deren Zufriedenheit man damit stärken kann. Das sind immerhin 38%. Also ich glaube, auch das müssen wir uns bewusst sein. Da gibt es sicherlich unter den Mietern auch sehr, sehr unterschiedliche Interessenslagen, auch was das Thema Sanierung angeht. Drittbester Grund oder drittmeistgenannter Grund für energetische Sanierung ist dann die Wertsteigerung. Das sagen 36%. Und dann kommen eher ökologische Vorteile, die genannt werden. Also zum Beispiel Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. So, und was wir aber auch noch gefragt haben in dem Kontext ist, wie denn das Bewusstsein eigentlich für energetische Sanierung ist und die Anforderungen, die damit verbunden sind. Und das finde ich eigentlich mit am spannendsten, und deswegen habe ich auch den Titel so getitelt, wie er ist, weil nämlich nur 17% sagen, dass sie die Anforderungen kennen, die für die energetische Sanierung relevant sind und was da auf sie zukommt, sprich sich mit Klimaneutralität auseinandergesetzt haben und überlegt haben, wie sie dann ihr Gebäude bis 2040 aufstellen müssen. Dann sagen ja etwa 40%, ja, sie haben sich schon mal damit beschäftigt, so ganz haben sie sich damit noch nicht im Konkreten auseinandergesetzt. Also das heißt, es gibt nur so ein ungefähres Wissen. Und 41% sagen, sie haben sich eigentlich noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Ja, also das heißt, das ganze Klimathema, das, was da mit Klimaneutralität alles verbunden ist, damit haben sie sich tatsächlich noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und das ist schon eine große Zahl, finde ich, angesichts dessen, wie präsent das Thema ist, wie oft wir schon auch darüber gesprochen haben, aber wie oft natürlich auch andere darüber gesprochen haben, ist das natürlich Wahnsinn, dass eigentlich so viele sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Jetzt habe ich über 2040 gesagt, weil wir bei den demografischen Prognosen immer über 2040 sind, aber es geht natürlich um 2045, also Klimaneutralität bis 2045.
Genau, das ist nämlich die sich daraus ableitende Frage. Was folgt daraus, also aus dieser grundsätzlichen Haltung? Das ist ja eher so sehr, wie soll ich sagen, an sich selbst orientiert. Was folgt daraus für die Klimaziele der Bundesregierung? Ist das schon auf einem guten Weg oder fehlt es da doch noch an der Motivation? Hört sich ja so an, als wenn man nicht gerade ein klimaneutrales Vermietungscluster bildet, was sicherlich auch seinen Absatz findet, gerade in den bestimmten Stadtteilen einer großen Stadt, dann sind die eher so bei sich, oder?
Also da muss man ein bisschen ausholen. Wir haben ja bis 2045 noch einiges zu tun. Wir haben 75% der Wohnimmobilien in Deutschland werden noch mit fossilen Energien beheizt. Da muss man auf jeden Fall ran. Dann haben wir eben 40% der Gebäude, die noch nicht die Energieeffizienzklasse D erreichen. Und D ist so das, was du mindestens brauchst, um eine Wärmepumpe einzubauen. So, und insgesamt brauchen wir doppelt so viele Investitionen in den nächsten 20 Jahren jährlich, wie wir bisher erreicht haben. Also die Sanierungsrate, grob gesprochen, von etwa 1% muss auf 2% gesteigert werden. Ja, 1% Vollsanierung haben wir rechnerisch und wir müssten etwa auf 2% kommen. So, und das heißt, wir müssen eine ganze Menge tun. So, und ich würde sagen, diese Daten, die wir jetzt hier haben, aber auch vieles andere, was wir so wissen, wird das einfach wahnsinnig schwer, das zu erreichen. Also wirklich Klimaneutralität, weil wir haben die ganzen Immobilien ja im ländlichen Raum. Wenn wir an die Selbstnutzer denken, da gibt es viele, die da in Regionen leben, wo sie vielleicht gar nicht wissen, ob es einen Nachnutzer geben wird, ob die Familie überhaupt Interesse hat, diese Immobilie zu übernehmen oder ob man es eben verkaufen kann. Also da ist es schon schwierig. Und bei den Vermietern, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, das ist ein älteres Klientel. Die sind schon lange dabei, ja. Und die haben oftmals, glaube ich, kein großes Interesse, jetzt da umfassend energetisch zu sanieren und zu sagen, ich stecke da nochmal richtig Geld rein. So, und wenn wir uns das klar machen, und wir uns aber auch klar machen, dass das ja alles lange dauert, bis wir dann in so einen Investitionszyklus kommen, dann denke ich, wird das wahnsinnig schwer, diese Ziele zu erreichen. Also mein Eindruck ist zunehmend, dass es kaum erreichbar ist. Also wir werden substanzielle Fortschritte machen, was die Klimawende angeht, aber Klimaneutralität wirklich zu erreichen, kann ich mir kaum vorstellen. Gegebenenfalls muss es sowas wie eine Kompensation geben, dass eben manche Maßnahmen das überausgleichen, aber jetzt jedes Gebäude wirklich klimaneutral zu bekommen, ist eigentlich kaum möglich.
Ich dachte, ich lasse das kurz wirken. Geschweigen zu dieser Aussage des Professor Dr. Michael Vogtländer aus L, arbeitend in K im Institut der Deutschen Wirtschaft. Das sinkt jetzt mal ein. Also, was ja auch aus heutiger Perspektive nicht wahnsinnig verwunderlich ist, wenn die über 55% über 55 sind und 45, also 2045 sind noch 20 Jahre von heute, dann reden wir über eine Gruppe, die dann über 75 ist. Das heißt, das muss sich dann natürlich auch in irgendeiner Form auszahlen. Aber was leiten wir daraus ab? Also wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Können wir den Bock noch rumreißen? Ist das ein Auftrag an die Politik? Was bedeutet das für Menschen, die sagen, ja, ich steige auch als Investor noch in dieses Thema ein? Wird es in der Zukunft, erwarten wir Strafzahlungen? Also das ist ja auch denkbar, dass man sozusagen einen positiven Anreiz durch entgangene Strafe setzt. Das wäre ja so eine sehr deutsche Variante für wir erreichen etwas, indem wir jemanden nicht hauen.
Also es ist ja schon spannend, dass das ja eigentlich zeigt, es gibt da nicht nur Vermieter, die sagen, ich habe es durchgerechnet und ich habe mich damit beschäftigt und sehe, das lohnt sich nicht, sondern die auch schlicht sich damit gar nicht beschäftigt haben. Ne? Also das ist ja quasi noch vorgelagert und tatsächlich glaube ich, wie du sagst, das sind eben Leute, die älter sind und die, wo das immer gelaufen ist und die das so fortführen. Und das sehen wir im Übrigen ja auch in der Wirtschaft bei vielen Unternehmen. Da draußen gibt es ja auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, wo der Unternehmensgründer jetzt vielleicht auch 60 oder jenseits der 60 ist und die sagen, ach, das führe ich jetzt so weiter. Was soll ich denn jetzt hier die Transformation anstoßen? Und von daher ist es schon ein großes Thema. Die Frage, gibt es Strafzahlung oder ähnliches? Es war ja sowas schon mal angedacht. Es gab ja sogar die Idee eines Vermietungsverbots ab 2030 beginnend, beziehungsweise ab 2033, wenn ich bestimmte Energieeffizienzstandards nicht erreiche. Davon ist man jetzt ja weg. Aber es ist natürlich schon so, wenn die Ziele zunehmend nicht erreicht werden, dann wird Druck aufgebaut auf die Politik, dass sie ja ihre Ziele erreichen muss. Und dann kann auch über sowas wieder diskutiert werden. Also ich kann mir schon vorstellen, oder man wird vielleicht den CO2-Preis noch weiter erhöhen oder ähnliches. Also es wird da sicherlich Maßnahmen geben. So, was bedeutet das jetzt für Anleger? Im Endeffekt, ich glaube, diejenigen, die sich das zutrauen, in diesen Markt einzusteigen und eben energetisch zu sanieren, was zu machen, vielleicht auch großvolumig das angehen. Die haben sicherlich Chancen, ganz einfach deswegen, weil es da draußen natürlich umso unangenehmer es dann wird und umso größer der Druck wird, es dann einfach Menschen geben wird, die sagen, okay, dann verkaufe ich das jetzt alles. Ich verkaufe diese Immobilien, ich habe meinen Schnitt gemacht, der ist jetzt ein bisschen schlechter geworden, weil die Immobilien vielleicht nicht in dem Zustand sind, aber für den Ruhestand reicht allemal. Und ich glaube, das ist quasi eine große Marktchance. Eine Marktchance für größere Investoren, die sagen, ich kaufe ganze Blöcke und größere Mehrfamilienhäuser und saniere die. Aber natürlich auch für diejenigen, die das im kleineren, aber professionellen Maßstab machen. Und ich glaube, dieses Thema, also das wird immer bewusster eigentlich, dass es da jede Menge mögliche Kaufobjekte gibt für denjenigen, der eben bereit ist, da zu investieren.
Würde aber auch bedeuten, sozusagen, was das Thema typischer Vermieter angeht, dass wir wieder eine Reallokation der Eigentümer haben. Ne? Wir werden dann wieder mehr zu größeren Eigentümern kommen, die dann natürlich durch Skaleneffekte auch kostengünstiger sanieren können. Liegt ja in der Natur der Sache. Aber das bedeutet auch, dass sozusagen die Größeren hier den Vorteil kriegen. Ich sag das nur mal. Eigentlich ist ja dein
ja,
Job,
ich glaub,
da
das ist,
die
das
in den Blick zu nehmen.
Du hast ja lange genug zugehört, dass du das, diese Ableitung auch kannst. Nein, also ich denke, das ist tatsächlich auf der Weg, auf den wir uns aufmachen. Also wir haben eine sehr breite Vermieterschaft. Warum haben wir die? Weil es eigentlich auch immer sehr attraktiv war zu vermieten. Und natürlich, weil die Rahmenbedingungen durchaus günstig waren für Vermieter. So, aber in dem Maße, wie wir die Komplexität des Vermietens erhöhen, und das ist ja nicht nur das Thema Klimaschutz, das ist auch das Thema Mietpreisregulierung. Wir diskutieren bald über größere Sanktionen, wenn es eben um Verstöße gegen die Mietpreisbremse geht. Das ganze Thema Nebenkosten ist ein wahnsinnig komplexes Thema geworden und, ja. Und in dem Maße, wo ich die Komplexität erhöhe, ist es immer besser für größere Einheiten. Ja? Und diejenigen, die sich eben im Zweifelsfall justiziar leisten können, die dann eben Leute haben, die sich um diese Dinge kümmern, die vielleicht die entsprechenden Softwarelösungen bauen können, etc. Also insofern ist das, glaube ich, schon der Weg, auf den wir uns aufmachen, dass die Zahl der privaten Vermieter tendenziell, wenn es so weitergeht, eher wieder kleiner wird.
Ja, gut. Dann hoffen wir, dass wir damit die Klimaziele dann besser erreichen können. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Und wenn dich der DE Vermieter Report interessiert, findest du den Link unten in den Shownotes, genauso wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, die wir möglicherweise jetzt hier nicht behandelt haben. Ich danke dir, Michael, fürs Auseinanderdröseln und gehabt euch wohl. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder und bis dahin. Alles Liebe und tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.